Werbung.
Was passiert, wenn der Chef oder die Chefin eine Auszeit nimmt und die Angestellten auf sich allein gestellt sind? Christian Pukelsheim und Michael Habeckhorst beschreiben in ihrem Buch Radikal weg die Herausforderungen für Unternehmer und Mitarbeiter, welche Vorbereitung notwendig ist und worauf unbedingt zu achten ist bei einer Auszeit. Radikal weg, wenn der Chef ein Jahr Auszeit nimmt und das Unternehmen dennoch funktioniert. Erschienen im Mentoren Media Verlag. www.mentoren-verlag.de. Der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg.
Und auch in dieser Episode des Unternehmer Academy Podcast gibt es nochmal einen YouTube-Fund, einen Podcast-Fund. Diesmal ist Thomas ein Schattenspringer.
Unser Schattenspringer der Woche ist Thomas Göller. Er ist Unternehmer und Diplom-Ingenieur. 1988 hat er sein erstes IT-Unternehmen gegründet und 5 eigenständige Systemhäuser mit über 30 Mitarbeitern und 15 Millionen D-Mark Umsatz aufgebaut. Er ist ein absoluter Praktiker und er weiß, von was er spricht. Und seit 20 Jahren ist Thomas Göller als Berater und Mentor tätig, hat über 1000 Unternehmen und Selbstständige begleitet, ist Dozent der GSA-Akademie und außerdem seit 10 Jahren sehr erfolgreich im Mentoring-Programm der GSA. Er ist einfach der geborene Mentor, anderen Menschen nach vorne zu helfen.
Ja, Thomas, unabhängig von den Dingen, die ich gerade so zu deinem Werdegang erzählt habe, kennen wir beide uns ja schon ein paar Jährchen. Und es gibt etwas, was ich ganz besonders an dir schätze. Und das ist so deine Genauigkeit, wenn es um Beantwortung von Fragen zum Unternehmertum geht. Du hast dir da unglaublich viel Gedanken gemacht. Und was du auch tust, dir liegen Menschen und ihre Geschäfte, also ihr Fortkommen, ihr Einkommen, ihr Weiterkommen immer sehr am Herzen. Und du setzt dich da auch sehr oft ehrenamtlich ganz viel dafür ein, dass Menschen eben weiterkommen. Machst dir viele Gedanken und erzählst auch durchaus aus deinem eigenen Leben und aus deinem eigenen Erfahrungsschatz, wie du vielleicht das eine oder andere gemeistert hast. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich dich eingeladen habe, weil ich dich da ganz besonders schätze.
Vielen Dank. Ja, Gabi, das stimmt. Wir kennen uns tatsächlich, ich glaube, es sind schon 11 oder 12 Jahre. Das ist verblüffend, ja. Das, was unsere gemeinsame Zeit zum Beispiel bei der GSA schafft, immer wieder faszinierend. Ganz toll.
Ja, das ist richtig. Jetzt ist meine Frage an dich. Insgesamt gesehen, was bedeutet denn für dich ganz persönlich Erfolg?
Dass wir direkt mit dieser Frage starten, ist natürlich großartig, weil das ist, glaube ich, so eine der elementarsten Fragen überhaupt, für mich erst recht, weil es ist sozusagen meine Aufgabe, Menschen in den Erfolg reinzuführen. Mein Claim lautet ja, wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg. Und dann macht es natürlich Sinn, zu schauen, ja, was ist eigentlich Erfolg? Und Erfolg, das hast du bestimmt schon zigmal gehört und unsere Zuhörer auch, das ist natürlich viel mehr wie nur Geld oder irgendwie. Aber ich habe mir lange Gedanken gemacht, was es denn tatsächlich ist. Und ich habe so eine Definition gefunden, das ist so ein Satz. Erfolg ist der Grad und die Art der Zielerreichung. Das ist für mich so diese ultimative Definition, weil da ist so alles drin. Das bedeutet Zielerreichung, wir brauchen ein Ziel. Und ich kann eben messen, ob ich dieses Ziel erreicht habe oder nicht. Und wenn ich das Ziel erreicht habe, dann bin ich erfolgreich. Und das ist der Grad der Zielerreichung. Also wenn ich mir zum Beispiel wünsche, einsam auf einer einsamen Insel zu sein, ohne die materiellen Dinge dieser Welt und eben kein Geld zu haben und meine Ruhe zu haben und das zu 100% erreicht habe, dann bin ich eben auch erfolgreich. Das ist, wenn ich mir materielle Dinge wünsche und das als Ziel habe und das erreiche, bin ich eben auch erfolgreich. Aber das ist für mich ein bisschen zu eindimensional gewesen lange Zeit und deswegen ist diese Erweiterung mit dazu gekommen. Es ist nicht nur der Grad der Zielerreichung, auch die Art der Zielerreichung. Und das bedeutet, wenn ich jetzt mir als Ziel gesetzt habe, sie erreicht zu werden und dass meine Art, das zu erreichen, ein Bankraub wäre, dann halte ich das eben für nicht erfolgreich und nicht für zielführend.
Mal abgesehen davon, dass dich diese Aussage mit dem Bankraub natürlich jetzt sehr, ja schon fast romantisch macht, kommt jetzt mal eine philosophische Frage von meiner Seite dazu. Heißt das, dass Menschen, die keine Ziele haben, auch keinen Erfolg haben? Das ist natürlich eine sehr philosophische Frage, aber wie siehst du es?
Naja, das ist tatsächlich so. Ich glaube, dass es niemanden gibt, der kein Ziel hat in Wirklichkeit. Die Frage ist immer, wie definieren wir das Ziel? In unserer Branche ist ja so, wir leben ja von Definitionen, ja, und wir sagen dann, wir kennen das alle, diese smarten Ziele, dass Ziele eben erreichbar sein müssen, terminiert sein müssen und so. Ich glaube, wenn wir das auf die Art definieren, dann gibt es sicherlich jede Menge Menschen, die keine Ziele haben. Aber so das Ziel, glücklich zu sein, das ist vielleicht nicht definiert, aber ein erfülltes Leben zu führen, einen Sinn im Leben zu entdecken, ich glaube, das sind sehr wohl Ziele, die Menschen haben, ohne dass sie sich jetzt in einer genauen, exakten Definition darüber Gedanken gemacht haben.
Also du glaubst auch oder bist auch überzeugt davon, dass alle Menschen auf irgendeine Art und Weise, und sei sie nicht lehrbuchhaft, aber grundsätzlich Ziele haben und nach Zielen oder mit Zielen auch leben. Vielleicht sogar bis dahin, wie du es gerade ausgedrückt hast, dass es ihnen selber gar nicht bewusst ist.
Genau. Wir versuchen ja mit unserer Arbeit das immer so zu machen, dass wir das definieren, um es eben greifbar zu machen, um es steuerbar zu machen. Aber natürlich gibt es viele Leute, da würde man jetzt, wenn man oberflächlich wäre, sagen, die leben vor sich hin. Ich glaube das nicht. Also wenn jemand nicht krank ist, im Sinne von psychisch krank, irgendeine Pathologie hat, dann hat jeder so ein Ziel. Und das sind so ganz große Sachen. Ja? Da wissen wir oft nicht, ist es eine Vision oder ist es ein langfristiges Ziel? Das muss nicht definiert werden. Aber wie gesagt, glücklich sein, sinnerfüllt leben, sinnerfüllt arbeiten, glückliche Beziehungen. Und wenn man das dann führt, wenn man so am Sterbebett sagen kann, ja, das war schon ganz okay. Ich glaube, dann hat man sein Ziel erreicht. Ja.
Gibt es denn Menschen, die dich mit ihren Lebensgeschichten oder Schattensprünge beeindruckt haben?
Oh ja, ich meine, du hast ja vorhin gerade eben gesagt, dass mich Menschen sowieso total faszinieren. Und es gibt eine ganze, ganze Menge Menschen, die mich jeden Tag faszinieren. Ein Beispiel, was mir einfällt, weil dein großartiger Podcast ja auch Schattensprünge heißt, ich habe eine wunderbare Klientin, Katka Kerschkens, die schon bei dir war. Mhm. Und wenn man sich das anhört und sieht, sie hat ja einen unglaublich seit 25 Jahren eine Diagnose MS und hat ein Leben gehabt, wirklich mit unglaublich vielen tollen Sachen, war Schlagzeugerin, war Journalistin und kriegt ständig von dem Schicksal mit dieser furchtbaren Diagnose rechts und links ins Gesicht geschlagen und meistert das mit einer unglaublich positiven, humorvollen Art, die auch immer wieder, aber wo man merkt, das ist nicht aufgesetzt, weil man immer wieder durchblitzen lässt, sieht, dass ihr das auch schon nicht so ganz leicht fällt. Das ist nicht so oberflächlich. Sowas zum Beispiel so im Alltäglichen. Aber es gibt natürlich, ich habe natürlich auch Vorbilder, die mich massiv beeindruckt haben. Steve Jobs zum Beispiel, ja, der hat eine unnachahmliche Art, ich glaube, die war wirklich einmalig, über eigene Schatten zu springen. Ich stelle vor, aus der eigenen Firma rausgemobbt zu werden und direkt danach die Firma Next zu gründen und in Pixar zu investieren, eine der erfolgreichsten Zeichentrickschmieden überhaupt, dann zu Apple zurückkehrt, das komplette Unternehmen auf links dreht, alles reduziert, Kosten spart und dem einen Stempel aufdrückt, der so einzigartig ist, dass jetzt selbst heute nach seinem Tod Apple eigentlich Steve Jobs ist und alle sagen, wie lange hält das noch vor? Und offensichtlich hält es noch eine Zeit lang vor. Das sind so Dinge im Großen und im Kleinen, aber auch in meiner unmittelbaren Nähe. Also vor 3 Wochen hat mich zum Beispiel meine Frau Ute massiv beeindruckt mit einem Schattensprung, wie du es ausdrücken würdest. Wir haben ein jahrelang, 17 Jahre lang ein tolles Pferd gehabt. Meine Frau reitet jeden Tag oder ist jeden Tag geritten, weil vor knapp 3 Wochen ist es wirklich völlig unerwartet und plötzlich gestorben. Wir mussten es einschläfern lassen. Am Abend noch geritten, alles total gesund und munter und wie das bei Pferden so ist, eine Kolik, 4 Meter Darm abgestorben. Der Tierarzt macht unser Pferd auf sozusagen. Sie war dann noch ganz guter Dinge und hat gesagt, vielleicht das wird schon, vielleicht das klappt schon. Der Arzt kommt raus und sagt die Situation. Und sie sagt, ohne zu zögern, und dazu muss man wissen, ich weiß, das kann man wahrscheinlich auch nachvollziehen, wie so eine Frau, wie die Ute, ihr Pferd geliebt hat. Unfassbar. Mhm. Und die sagt, ohne zu zögern, lassen Sie ihn gehen. Er hat es verdient. Ja. Boah, das war sehr, sehr beeindruckend, weil ich hab das nicht für möglich gehalten. Und sie hat gesagt, sie hat sich immer schon Gedanken darüber gemacht, was passiert, wenn was passiert. Und das ist halt eine extreme Form von Liebe, dann auch zu sagen, ich stelle meine eigenen Bedürfnisse da zurück und springe massiv über meinen Schatten und sie haben gehen lassen. Ja. Das sind so Geschichten, die mich beeindrucken.
Ja, du hast mir die Worte aus dem Mund genommen. Das ist eben diese Liebe, wenn man die eigenen Bedürfnisse, die eigenen Wünsche dann eben hinten anstellt und sagt, nee, was ist denn jetzt wirklich für diesen Menschen oder für dieses Tier das Wichtigste und dann entsprechend handelt. Und das ist sicherlich ein großes Zeichen von Liebe. Ja, Katja hast du auch erwähnt, die ich ja auch ganz gut kenne. Und das sind schon so Beispiele, wo wir sagen, wir haben in der Nähe viele Beispiele, aber wir können natürlich auch in die Ferne gucken mit Steve Jobs und haben immer wieder Menschen, die einem vielleicht auch so die kleinen nötigen Schubse und Ideen geben, damit man weitermacht. Ja. Apropos Schubs, wann bist du denn aus deiner Sicht über deinen Schatten gesprungen? Was war eine deiner besten oder vielleicht auch schmerzlichsten oder vielleicht einfach auch schwersten, muss nicht unbedingt dann schmerzlich sein, aber schweren Entscheidungen, wo du sagst, hier bist du wirklich mal über deinen Schatten gesprungen?
Ja, da gibt es bestimmt viele Sachen und dann sind wir wieder bei deiner vorhergehenden Frage, sind es die kleinen Dinge, sind es die großen Dinge und wie bewerten wir das? Aber um dir eine konkrete Antwort zu geben, weißt du, ich habe mich 88 selbstständig gemacht und das war nie der Plan ursprünglich, aber das hat sich so ergeben, da können wir auch mal bei einer anderen Gelegenheit vielleicht ausführlich drüber sprechen, ist, glaube ich, eine sehr spannende Geschichte. Und das hat sich dann sehr, sehr schnell, sehr positiv entwickelt. Ich hatte dann Mitte der 90er Jahre 5 Systemhäuser, lauter einzelne GmbHs. Ich habe ein großes Schulungszentrum, riesengroß. Ich habe eine Holding. Ich habe Mitte der 90er Jahre angefangen, Unternehmen zu beraten. Das heißt, ich hatte dann irgendwo Ende der 90er 8 Unternehmungen, 8 Firmen. Und ich musste dann irgendwie 2001 erkennen, dass das zu viel war, dass ich mich da übernommen habe. Und das war eine schwierige Phase, weil das hat auch was für mich mit Status zu tun gehabt und Privilegien. Und jeder hat gesagt, Mann, du, der erfolgreiche Unternehmer da mit so vielen Dingen, ist ja unfassbar, wie machst du das alles? Und ich habe gedacht, ja, uga, uga, ja, toll, natürlich mache ich das. Und dann diese Entscheidung zu treffen, sich überhaupt für eine Sache zu entscheiden, was mache ich denn weiter? Und das Loslassen, so dieses, als ich das erste Unternehmen gegründet habe, das erste Systemhaus, da war nicht die Idee, das irgendwann zu verkaufen, sondern das mein Leben lang zu machen, größer zu machen und so. Und dann hatte ich dieses Kaufangebot für die 5 Filialen. Das Schulungszentrum hatte ich verkauft und hatte dann dieses Kaufangebot. Der Käufer wollte eigentlich nur 2 dieser Filialen haben. Und ich habe dann lange überlegt und meine Frau hat mir da auch schon geholfen und hat gesagt, also wenn, dann verkaufst du alle. Und dann sagte ich, alle. Wer bin ich dann noch? Also wie definiert man sich sozusagen selber? Dass ich da wirklich alle Unternehmungen verkauft habe und dann gedacht habe, ja, ich habe natürlich viele Beratungen gemacht, aber kann und will ich davon leben? Was ist das? Und so ein Ladengeschäft, weißt du, so ein Systemhaus, das kannst du vorzeigen. Da hast du was Materielles. Mhm. Heute bin ich Berater. Ist das was? Kann man das sagen? Ah, okay, du hast also nichts, was man anfassen kann, was man Probe fahren kann, wo man mal schütteln kann, mal. Es ist immateriell. Und das war für mich schon eine schwierige Entscheidung. Da musste ich auch über meinen Ego-Schatten springen. Ich glaube, so in der Retrospektive, das war eine meiner schwersten Entscheidungen. Aber da gibt es natürlich viele, viele Dinge, die man da auflisten könnte. Aber ich glaube, so im Unternehmenskontext war das am schwierigsten, da loszulassen.
Und die Werte woanders zu suchen, nicht die materiellen, ne?
Ja, ja.
Weil du bestehst ja aus mehr Werten als dem, was du in der Hand hast.
Ja, natürlich. Da hat es angefangen mit dem kleinen Auto aus Zuffenhausen, was ich damals gehabt habe, und jeder gesagt hat, ja klar, natürlich muss der so ein Auto fahren, der hat ja auch so viele Firmen. Und so dieses, deine erste Frage war, was bedeutet Erfolg? Ja? Bedeutet Erfolg, viel Geld zu haben, tolle Autos zu fahren, als Mann tolle Frauen zu haben, von den Frauen angehimmelt zu werden? Keine Ahnung, ja, für mich war das damals Erfolg, ja, oder eine Art von Erfolg. Das sehe ich heute halt ein bisschen anders. Und diesen Schritt, das war schon, ja, ich glaube, über Schatten gesprungen ist das schon fast ein bisschen harmlos.
Okay. Wenn du das jetzt alles gemeistert hast und wir sind ja auch beide schon in der goldenen Mitte unseres Lebens, wofür bist du denn in deinem Leben dankbar, rückblickend?
Also Dankbarkeit ist ein ganz, ganz wichtiges Grundprinzip meines Lebens. Ich bin für ganz, ganz viele Dinge dankbar. Ich bin auch für die schlechten Erfahrungen dankbar. Aber wenn, ich glaube, deine Frage wäre eher so, für welche guten Dinge bin ich dankbar? Und da gibt es natürlich eine Geschichte oder eine Sache, die extrem ist, das ist natürlich meine Frau, die mich extrem unterstützt, auch in allen Zeiten, wie das bei jedem Menschen so ist, gibt es natürlich tolle Hochs und aber eben auch Tiefs. Und da so wirklich so ohne Fragen, ohne irgendwelche Zweifel so bei mir zu stehen, das ist schon genial und das war schon eine geile Entscheidung, sie damals zu heiraten, weil ich habe es ja gerade so ein bisschen angedeutet, ich hatte so ein Leben, ja, wie sagt man, würde man heute sagen, keine Ahnung, Lebemann, also ich drücke mal so aus, ich habe heute nicht das Gefühl, irgendwas verpasst zu haben. Ja. Okay. Und mit der Heirat meiner Frau hat sich ganz, ganz viel geändert und es hat sich viel geändert und alles, was sich geändert hat, hat sich zum Positiven geändert.
Deswegen kommt jetzt gleich eine ganz harte Frage und zwar, stell dir vor, ein Bus kommt, zack, dein letztes Stündlein hat geschlagen. Was hättest du gerne noch gemacht? Was vermisst du noch?
Ich mache mir da manchmal Gedanken drum. Da gibt es ja auch diese Bucketlist und diese schönen Mauern, wo man was hinschreiben kann. Ich vermisse ganz, ganz wenig. Wenn ich so denke, Mann, was habe ich alles an Erfahrungen gesammelt? Wo durfte ich überall schon sein? Welche Reisen durfte ich machen? Was für tolle Leute durfte ich kennenlernen? Und ich erwische mich manchmal dabei, ich sage, darf man so denken? Muss man nicht irgendwas Großes haben, wo man denkt, wenn der Bus kommt, was hättest du jetzt noch gerne gemacht? Macht einem das träge oder vielleicht sogar lebensmüde, wenn man sagt, nee, ich bin unglaublich dankbar, dass alles da war. Deswegen ist die Frage nicht so ganz einfach zu beantworten. Das Wichtigste ist für mich, und ich glaube, ich habe ja einen bestimmten Glaubenswerk um mein Schaffen herum geschaffen. Und das, was ich denke, ist, ich bin noch nicht so weit, wie es meiner Vision entspricht. Ich habe noch nicht genügend Unternehmer geholfen, weltweit erfolgreich zu werden, weil ich glaube, wir brauchen eine andere Gesellschaft. Und momentan, das macht mir ganz, ganz viel Angst, was um uns herum passiert. Das ist ein völlig neues Gefühl. Ich habe in meinem Leben noch, glaube ich, noch nie Angst gehabt. Und momentan erlebe ich das erste Mal Angst. Und da merke ich, okay, du musst noch mehr Gas geben, du musst noch mehr tun, weil ich glaube, dass unsere Gesellschaft eigenständige, verantwortungsvolle Unternehmer braucht, damit da diese Kriegsspiele, diese rechten Nummern da, die gruselig sind, dass das wieder in die bessere Richtung geht. Ja. Und das wäre sowas, wo ich sage, vielleicht habe ich da noch nicht genug gemacht.
Du sagst gerade, es gibt jetzt im Augenblick Dinge, die dir Angst machen. Du hast das so ganz nebenbei erwähnt mit die ganzen Orientierungen in Richtung rechts und so weiter. Kannst du dir vorstellen, dass diese Menschen so sind, weil sie auch Angst haben?
Ja, natürlich. Mhm. Natürlich. Ich glaube sogar hundertprozentig, dass das so ist. Und deswegen haben wir alle eine Aufgabe. Also es nützt da gar nichts. Deswegen drücke ich mich auch so ein bisschen vorsichtig aus. Es nützt da gar nicht, mit dem Finger hinzuzeigen und sagen, ihr seid doof oder keine Ahnung, ihr seid falsch. Oder obwohl ich das für falsch halte, diese Einstellung, heißt das aber nicht, dass die Menschen da irgendwas falsch machen in dem Sinne, sondern wir alle haben was falsch gemacht, dass diese Menschen Angst haben, dass diese Menschen sich abgehängt fühlen und so. Das müssen wir uns alle auf die Nase kleben und auf die Stirn. Das ist das, was sich so betroffen macht. Ja. Mhm. Natürlich das ist weltweit. Und überleg mal, wie viel da schiefgelaufen ist. Und wir können mit dem Finger leicht zeigen auf diese Menschen. Aber ich glaube, wie war das mit der Nummer, wenn man mit dem Zeichen
auf einen... zeigen vier auf einen selber, glaube ich. Genau, ja. Ist, genau.
Und das macht mich so betroffen. Ja. Und das macht mich Angst, dass wir das nicht in den Griff kriegen. Weil, weißt du, worüber wir jetzt gerade reden, das sind ja eigentlich keine neuen Erkenntnisse oder irgendwas, was wir beide jetzt erarbeiten, wo jemand sagt, der uns zuhört, ah, wow, tolle neue Erkenntnis. Das ist irgendwas, schon fast trivial, ja. Und trotzdem schaffen wir es nicht weltweit, egal ob nur Osten oder Westen, wie bei uns hier, oder American First oder Hunger in Afrika, die Dinge in den Griff zu kriegen. Ja. Das verstehe ich nicht. Wir schaffen so großartige Dinge. Die Technik erlaubt uns Dinge, die vor 10 Jahren noch völlig unfassbar sind. Das iPhone gibt es seit 11 Jahren, unfassbar. Und solche Dinge kriegen wir nicht im Griff. Und nicht nur das, es wird noch schlimmer. Das ist das, was mir Angst macht. Es wird momentan ist so eine exponentielle Entwicklung drin, die mir echt Sorgen macht. Ja.
Hast du noch Zuversicht?
Ja.
Was macht dich zuversichtlich?
Dass ich nicht alleine bin, dass ich nicht alleine mit dem Gedanken bin, dass wenn ich mit Menschen rede, viele sagen, ja, wir müssen was tun und nicht im Konjunktiv müssten, sondern die auch tatsächlich was tun, ganz konkret. Da gibt es ganz, ganz viele Beispiele. Und wenn ich eben sage, wir brauchen mehr Unternehmer und ich das dann erkläre, wie ich das meine, dass dann viele auch wirklich den Mut haben. Wie gesagt, das Unternehmertum, stell dir mal vor, wir hätten in Afrika mehr Unternehmer, mehr Möglichkeiten, mehr Optionen, was wir alles erreichen könnten. Und da bin ich ja nicht der Einzige. Ich glaube, das ist für mich das wichtigste Ziel, aber ich schreibe mir ja nicht auf die Fahnen, der Einzige zu sein, der daran glaubt. Mhm. Deswegen, ich bin vom Prinzip, also das aus Prinzip her optimistisch. Und deswegen, ich versuche da wirklich diese Angst wahrzunehmen, zu fragen, was macht das mit mir, was bedeutet das für mich? Und dann zu sagen, hey, du glaubst doch an die Welt, du glaubst an das Gute im Menschen, du glaubst an die Chancen, die wir haben. Was kannst du jetzt persönlich dazu beitragen, dass es besser wird? Und ich glaube, dass wir das schaffen können. Ja?
Jetzt hast du ja schon einige deiner Überzeugungen, die du hast, erzählt. Gibt es denn eine innerste Überzeugung, die du hast, wo du so richtig merkst, dass du gegen den Strom schwimmst, dass du trotzdem daran hängst, obwohl viele sagen, das stimmt bestimmt nicht?
Naja, das eben, wenn jemand sagt, ich glaube, dass wir mehr Menschen brauchen, die den Mut haben, echte Unternehmer zu werden. Und damit meine ich eben nicht Startups. Mhm. Weil ein Startup zum Beispiel, da ist die Idee bei der Gründung schon, das Ding in 3 Jahren zu verkaufen. Das ist sehr materiell gesehen. Ja? Hochskalieren, schnell verkaufen. Das ist nicht, was ich mit Unternehmer meine. Ich meine auch nicht mehr AGs oder mehr Konzerne. Ich glaube sogar, dass die schädlich sind für unsere Gesellschaft. Ja? Okay. Sondern ich glaube, so diese Menschen, die so einen Traum haben, Und ihr Unternehmertum als Baby bezeichnen, mein Baby, das sind so Begriffe, die mich immer beeindrucken. Und die dann mit ihrer Arbeit tatsächlich, obwohl es vielleicht ganz klein ist, ganz klein anfängt, und die wirklich von Anfang an so denken, ja, mit der Idee kann man die Welt ein Stück besser machen. So dieser Optimismus, ja, weil was kann ein einzelner Mensch und so mit so einem kleinen Unternehmen, wie kann der sich denken, die Welt ein Stück besser zu machen? Und trotzdem gibt es die Menschen und die machen das dann auch, ja. Mhm. Das ist so eine Geschichte, wo ich denke, man, in der heutigen Gesellschaft, das ist ja fast schon wie ein Outing, zu sagen, ich bin Unternehmer oder ich bin gerne Unternehmer. Ja, wir haben 1% Millionäre in Deutschland. Ja? Das heißt, wenn man sagt, ich bin, keine Ahnung, Türke, sonst irgendwas, egal was für eine Geschichte, dann gibt's in Deutschland 7, 8, 10% Ausländer, noch mehr, die hier integriert sind, ganz toll. Dann ist man mit 10% ist auch eine Minderheit. Ja? Aber wenn ich Unternehmer bin, der Millionär ist, dann gehöre ich zu einer Minderheit, die viel kleiner ist. Und den Mut zu haben und nicht angefeindet zu werden, das fängt bei Kratzern am Auto an, bis hin zu Morden, die passieren. Und das geht durch alle Dinge durch, ja. Und alle Branchen. Nicht nur Branchen, das meine ich nicht, sondern alle gesellschaftlichen Themen. Okay. Also es werden natürlich Politiker ermordet, was gruselig ist, aber es sind in der Vergangenheit, auch in der Geschichte immer wieder auch Unternehmer ermordet worden, weil sie für etwas stehen. Ja? Und das denke ich, Mann, wie sind wir hier drauf, ja? Und dafür trete ich halt ein. Und da kriege ich oft gesagt, naja, nee, das ist doch, funktioniert doch heute nicht mehr, wird doch immer schwieriger und der Staat mit seinen Vorschriften, ach nee, lass mal stecken. Und ich denke, nee, wir brauchen das.
Ja. Was ist denn der schlechteste Rat, den du jemals bekommen hast oder bei jemand anders gehört hast?
Ich weiß gar nicht, ob ich die Frage so beantworten will, weil...
Du den schlechten Rat dann wiederholst, sozusagen.
Ja, genau, ja. Okay. Ganz im Ernst, weil ich denke, ich will mich gar nicht damit beschäftigen. Das ist so, gut, man könnte natürlich sagen, Kopf in Sand, ja, Augen zu, keiner sieht mich. Aber ich will es tatsächlich nicht rausmachen. Deswegen, für mich, also wenn ich mir die Fragen aussuchen dürfte, die du mir stellst, dann hätte ich mir gewünscht, dass du mich fragst, was war denn der beste Rat?
Ja, das kommt, sei geduldig. Okay, aber ich finde es auch eine schöne Antwort, mal zu sagen, den will ich nicht sagen, damit er sich nicht weiter in der Welt verbreitet. Das ist ja auch mal eine Antwort und die ist ungewöhnlicher und wir können das gern so stehen lassen.
Ja, Ich meine das mal völlig ernst. Schau mal, was in den sozialen Medien an Bashing passiert. Teilweise mit Recht, wo ich denke, ja, natürlich, ja, wir können das jetzt, nehmen wir mal was Harmloses mit der Deutschen Bahn beschäftigen. Ich habe gerade eine Klientin, die war bei der Deutschen Bahn, die mir dann erzählt, da arbeiten auch Menschen und die bemühen sich jeden Tag. Die leben da, da gibt es Leute, die, das ist denen ihr Herzblut und die sind völlig verzweifelt, dass sie das nicht besser hinkriegen. Ja. Und dann denke ich, nee, lass mal sein mit dem Bashing. Ja, das
ist, okay, gut, dann kommen wir zu deiner Lieblingsfrage. Was ist der beste Rat, den du jemals bekommen hast?
Also das war eindeutig so eine Geschichte, wo jemand, da weiß ich noch, wer das war, ich würde heute sagen, so ein Lehrer, darf man sowas sagen, so ein spiritueller Lehrer?
Ja, kann man sagen, klar.
Der zu mir gesagt hat, du musst über den Tellerrand hinausschauen. Also das, so hat er es nicht gesagt, wieder meine unzureichende Ausdrucksweise. Er hat einfach gesagt, schau über den Tellerrand hinaus. Nicht du musst, also im Sinne von...
Ja, gezwungen.
Ja, genau. Er hat gesagt, schau über den Tellerrand hinaus. Der hat gewusst, ich bin Ingenieur, ich bin so technisch-wissenschaftlicher, war früher schon Physik, Chemie, Mathematik, war ein großes Hobby heute noch, Astronomie, Kernphysik. Das sind alles so Themen. Und solche Menschen, solche Zahlen, Daten, Faktenmenschen, wie ich halt bin, die denken, sie könnten die Welt erklären. Und so habe ich auch lange Zeit gelebt. Ja. Ich habe gedacht, das ist alles mechanistisch, ich kann alles erklären. Und dieser Mensch hat mir gezeigt, dass es eben, da gibt es einen schönen Spruch, der Wissensstand ist immer der neueste Stand der Irrtümer. Ne? Jede neue Erkenntnis, die uns revolutioniert, stellt sich im Nachhinein als zwar einen Schritt in die richtige Richtung vor, aber eben nur einen Schritt. Ein Beispiel, Galileo Galilei, so einer meiner Vorbilder, der gesagt hat, hey Leute, das ist Quatsch, was ihr da erzählt, die Erde ist nicht der Mittelpunkt des Universums, und den Mut gehabt hat, sich dahinzustellen. Und wir wissen heute aus der Wissenschaft, er hat dann ja gesagt, dass nicht die Sonne sich um die Erde dreht und die Erde nicht der Mittelpunkt des Universums ist, sondern er hat gesagt, die Erde dreht sich um die Sonne. Aber er hat gesagt, die Sonne ist damit der Mittelpunkt des Universums. Und das ist, wenn man es so betrachtet, mal genauso falsch wie vorher auch. Ja. Die Dimension des Universums ist das so minimal, diese kleine Verbesserung. Und wir feiern das so sehr. Das heißt also, es ist immer der neueste Stand der Irrtümer. Und ich habe eben dadurch gelernt, hinzuschauen, auch zu östlichen Kulturen und Ideen, zu Zen-Buddhismus und so weiter. Einfach, ich habe mir diese Ideen mal angeschaut, das wäre früher unmöglich gewesen, und habe dann gelernt, dass es halt viel, viel mehr Dinge gibt zwischen Himmel und Erde, die es da gibt, die ich nicht erklären kann. Aber ich habe dann gelernt, ich muss auch nicht alles erklären. Und das macht mich sehr demütig. Und ich glaube und hoffe, dass mich das einfach auch toleranter macht.
Schöne Idee. Jetzt hast du ja gesagt, dass du eben diesen Rat sehr zu schätzen weißt. Du selber förderst ja Menschen, die Unternehmer sein wollen. Welche Möglichkeiten gibt es, von dir gefördert zu werden?
Nun, da gibt es mehrere Dinge. Wir haben also das Typische, was momentan sehr viel gebucht wird, nicht im 1:1 zu buchen. Mhm. Und das ist sicherlich sehr spannend, weil ich die Menschen immer über eine sehr lange Zeit begleite, weil ich glaube, dass die Nachhaltigkeit wichtig ist, dass die Umsetzung wichtig wird, dass Know-how nur ein kleiner Teil ist, sondern diese Begleitung, dieses Mentoring über eine längere Zeit, um die Dinge umzusetzen. Aber ich habe ja gesagt, ich glaube daran, dass wir viel mehr Unternehmer brauchen. Und deswegen gibt es ja auch die Unternehmer Academy. Am Anfang gab es die nur offline, wo wir gesagt haben, wir holen die Leute rein, wir haben tolle Dozenten mit dazu geholt. Aber wir werden es eben auch so machen, dass wir da ein Online-Produkt draus machen, sodass sich das viel, viel mehr Menschen anschauen können und damit lernen können. Und unser großes Ziel ist es eben auch zu internationalisieren, damit ich meinem Ziel da, dass wir mehr Unternehmer in unserer Gesellschaft bekommen weltweit, eben näher komme.
Ich werde mal die URL von deiner Unternehmerakademie in die Shownotes packen, sodass jeder, der sich für das Thema interessiert, da ja mal reinschauen kann, wenn er möchte.
Also wir haben dann die Unternehmerakademie, wo wir eben die Inhalte digitalisieren, sodass das eben eine große Anzahl von Menschen eben dann hinterher auch sehen können, auch weltweit, weil das ist ja mein Ziel, dass wir in unserer Gesellschaft überall auch mehr Unternehmer brauchen. Und da geht es eben darum, dass Ich glaube, dass Unternehmertum aus drei großen Teilen besteht. Das ist die Persönlichkeit. Deswegen werden wir uns da intensiv mit der Positionierung beschäftigen, die eben die Unternehmerpersönlichkeit beinhaltet. Mindestens 2 Tage. Dann gibt es eben die Sichtbarkeit. Was nützt das, wenn man toll positioniert ist und tolle Ideen hat, tollen Content hat, wenn man gar nicht sichtbar ist? Das ist das, was wir Marketing nennen, da werden wir uns intensiv mit beschäftigen. Und natürlich der dritte Bereich, was nützt die ganze Sichtbarkeit, wenn wir keine Wirksamkeit haben? Und die Wirksamkeit, die zeigt sich halt im Verkauf, im Sale. Wie geht das? Wie kann man 1:1 verkaufen? Wie kann man 1:N verkaufen? Wie kann man das automatisieren? Wie kann man wachsen und skalieren? Was ist der Unterschied? All das sind Themen, die wir in der Unternehmerakademie sehr, sehr intensiv besprechen, mit sehr viel Interaktion mit den Teilnehmern und Zuhörern. Und das Feedback ist wirklich immer grandios und das baut mich auch auf und macht mir Freude, da weiterzumachen.
Du bringst Menschen dort ja etwas bei, neue Schritte zu gehen, auch über den Tellerrand zu gucken. Hast du denn einen Glaubenssatz oder eine Meinung, die du in den letzten Jahren geändert hast, wo du dich sozusagen weiterentwickelt hast, wo du weggegangen bist von einer eingefahrenen Spur?
Ja, eine ganze Menge sogar. Mhm. Ich sage dir mal ein Beispiel. Also ich habe in meinem Leben ganz, ganz viel nach dem Motto gelebt, ganz oder gar nicht. Mhm. Ich habe das vielleicht sogar physikalisch betrachtet. Ich habe zum Beispiel Gründern, wenn die gründen wollten, gesagt, pass mal auf, das ist ein ganz einfaches physikalisches Gesetz. Spring ins kalte Wasser, weil dann ist das, was du tust, 100%. Bleib nicht ein bisschen angestellt, mach nicht nebenbei, gründe nicht langsam, weil wenn du halbtags angestellt bist und halbtags Unternehmer bist, dann ist beides 50%. Das Angestelltentum funktioniert nicht richtig, weil nur die halbe Kraft da ist und der Unternehmeransatz funktioniert auch nicht richtig, weil nur 50% da ist. Das war aber so, weil ich so bin. Mhm. Und ich habe wirklich gelernt in meinem Leben, hey, es gibt Menschen, die sind anders wie du. Okay. Weil ich kann mich daran erinnern, ich war in vielen Akademien auch als Dozent tätig und wenn ich das immer erzählt habe, manche Menschen machen das dann und manche eben nicht und die haben ja gesagt, wir können das nicht. Und ich habe halt gelernt, es gibt Menschen, für die ist der Rat 100%ig richtig. Für mich zum Beispiel wäre der richtig. Mhm. Und es gibt auch andere Menschen, für die ist der auch richtig, weil die müssen das machen, damit die wirklich, die brauchen auch so den Druck. Ich bin auch jemand, der braucht ein bisschen Druck, ich brauche ein bisschen Zeitdruck, Termindruck und dann bin ich gut. Ich kann so, vielleicht kommt das aus der Kindheit, keine Ahnung, ich konnte auch Hausaufgaben noch im Bus machen, auf dem Weg zur Schule und so. Also ich kann unter Druck, mit Druck nicht nur gut umgehen, sondern ich bin da eigentlich sogar sehr gut und brauche das so ein bisschen. Andere Menschen, und das ist das, was ich gelernt habe, sind da völlig anders. Die werden dann wie so Kaninchen vor der Schlange und kriegen dann so eine Schockstarre, wenn die jetzt nicht wissen, der Sprung ins kalte Wasser, wenn die auf mich hören würden, heute sage ich das zum Glück nicht mehr so, und die würden das machen und sind anders von ihrer Struktur her. Und die kriegen dann Panik, wenn sie nicht wissen, wie soll ich die Miete nächsten Monat bezahlen. Und die müssen das langsam aufbauen. Und das ist so, da habe ich wirklich gelernt, es gibt Menschen, hey, die ticken anders wie du. Ja? Oder wie lernen wir? Ich habe in der Unternehmerakademie in den ersten Jahren die so aufgebaut, dass die für mich gepasst hätte. Mhm. Also mit 2 Dozenten an einem Tag. Ja, ich habe dann gesagt, einmal so Hard Facts, Zahlen, Daten, Fakten, halber Tag, dreiviertel Tag, den Rest dann so ein bisschen Soft Skills, Emotionen, linke, rechte Gehirnhälfte, wenig Übungen, viel Content, viel Masse, weil ich so lerne. Weil wenn ich irgendwo ein Seminar oder einen Workshop buche, dann will ich von dem Dozenten alles wissen, was der weiß. Ich will Content sammeln. Ich will nicht üben, das ist für mich verschwendete Zeit sozusagen, weil üben tue ich hinterher im Leben. Ich will also alles haben. Und genau so habe ich die Unternehmerakademie am Anfang aufgebaut, um dann erschreckt lernen zu müssen, hey, es gibt Leute, die lernen ganz anders wie du. Die brauchen diese Zeit, die brauchen die Übung. Und 2 Dozenten, 2 völlig unterschiedliche Dozenten, für die überfordert die. Also das sind schon so, da gibt es eine ganze Reihe von Glaubenssätzen, wo ich sage, okay, jetzt bist du so alt geworden und darfst jeden Tag noch was Neues lernen.
Das ist doch das Schöne daran. Und das zeichnet dich ja auch aus, dass du lernfähig bist.
Ja, ich bemühe mich sehr, sehr, sehr stark. Aber das, genau. das Leben ist da schon sehr geradlinig und zeigt einem, schau mal, da hast du noch was zu lernen. Also ob man das will oder nicht, das Leben ist da sehr straight und sehr geradeaus.
Wir kommen jetzt so langsam zum Ende von unserem Interview und da kommt immer dieser Part, wo ich deine Fee bin. Also ich werde jetzt für die nächsten 3 Fragen deine Fee sein. Und die erste Frage lautet, wenn es keine Grenzen und Hindernisse gäbe, weil ich sie als Fee sozusagen aus dem Weg räume, wen würdest du gerne einmal zum Essen einladen und weshalb?
Also du hast ja gesagt, es ist eine Fee und es ist jeder Mensch.
Ja, 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 jeder. Also die Person muss auch nicht im Jetzt und Hier noch sein.
Genau, genau. Das war doch mal die Rückversicherung, weil natürlich würde ich mich irre freuen, mit Steve Jobs mal zu Abend zu essen, um mal diese Aura einzuatmen und dieses Großartige, weil in seiner Biografie lernt man ja schon, es war nicht die Glanzfigur, sondern er hat sehr wohl Ecken und Kanten gehabt und der war vielleicht auch sozial nicht so ganz verträglich. Viele haben ihn für ein echtes Arschloch gehalten, im menschlichen Zusammenhang. Ja. Und wie kriegt man diese Pole unter einen Hut? Wie denkt so jemand? Wie denkt man so groß? Also das wäre schon
und ich sag dazu, ein Abendessen wert.
Das wäre mal mehr als ein Abendessen.
Okay, gut. Zweiter Punkt. Ich bin immer noch deine Fee. Wenn du heute Nacht schlafen gehst und tief und fest schläfst, schwebe ich über dir, streue ein goldenes Pülverchen und morgen früh, wenn du aufwachst, hast du eine zusätzliche Eigenschaft oder eine neue Fähigkeit. Was hättest du gerne?
Also ich hätte gerne wirklich das, was ich vorhin beschrieben habe, diese positive Eigenschaft, unter Druck arbeiten zu können. Das ist zwar ganz schön, aber manchmal wünsche ich mir auch etwas mehr Multitasking-Fähigkeiten im Sinne von nicht immer alles zum Schluss machen zu wollen oder zu müssen, ein bisschen mehr Struktur so reinzubringen und zu sagen, mach die Dinge rechtzeitig. Ich will immer zu viel gleichzeitig. Und
also Gelassenheit brauchst du.
Ich glaube, das ist das Richtige. Ja. Ja, okay, das ist sowas, was ganz weit weg ist von mir und merke ich gerade, ja, okay, das wäre in der Tat, und zwar eine positive Gelassenheit, nicht im Sinne von gemütlicher oder weniger tun, ich will ja viel tun, aber dieses, ich glaube, das
zuversichtliche Gelassenheit.
Ja, genau. Ja,
genau. Okay, gut. Als drittes kriegst du eine Reise von mir und zwar zurück zu deinem jüngeren Ich. Und das Alter kannst du selber auswählen. Und was würdest du deinem jüngeren Ich raten?
Also, als ich mich 88 selbstständig gemacht habe, musst du dir vorstellen, ich habe das erste Ladengeschäft aufgemacht, Systemhaus, und wir haben die Tür aufgeschlossen und ich war völlig überrascht, dass vor der Tür eine Riesenschlange war. Mhm. Wir haben damals Computer verteilt, wir haben sie nicht verkauft. Das war total easy, wir sind überrannt worden, es war mega erfolgreich. Und ich habe in diesem Erfolg gebadet und es war toll und habe das Geld ausgegeben. Da so ein bisschen mal auch in die Zukunft zu denken, wenn ich denke, es war eine schöne Zeit, aber vielleicht, wenn mir da jemand auf die Schulter geklopft hätte und sagt, schau mal, es ist ja toll, dass du so viel Geld hast und so viel Erfolg, aber denk mal auch an andere, denk mal an dich, denk mal an das Alter, musst du alles ausgeben, musst du so protzig durchs Leben laufen, muss es jetzt wirklich noch eine Uhr sein und noch ein größeres Auto, so das waren so die ersten Jahre, die, ich glaube, da, mir tut es nicht leid, hab eine tolle Zeit gehabt, aber vielleicht hätte ich da früher, wäre vielleicht früher zu Erkenntnissen gekommen, die teilweise doch sehr schmerzlich viel später erst gekommen sind.
Ja, und so guter Letzt, die Fee ist jetzt wieder weg, du weißt, drei Wünsche und dann war's das. Puff, bin ich wieder davon. Aber wie lautet denn dein letzter Rat, möglichst in einem Satz für unsere Zuhörer? Was möchtest du den Zuhörern so aus tiefstem Herzen mit auf den Weg geben?
Ich glaube, dass das die größte, das Geheimnis des Erfolgs, das war ja deine erste Frage, was ist Erfolg, ist meiner Meinung nach der Mut. Mhm. Und auch unterscheiden zu können, was ist der Unterschied zwischen Übermut und wann braucht es Demut. Und deswegen lautet mein Rat, bleibt mutig.
Mhm. Schön. Ich finde, das ist ein schöner Abschlusssatz. Ich danke dir von Herzen. Und ja, ich freue mich auf unser nächstes Treffen wieder. Vielen Dank, dass du da warst und dein Wissen mit uns geteilt hast.
Ja, vielen Dank. Das ist natürlich auch immer eine große, große Fähigkeit und da bewundere ich dich, Menschen so durch so ein Interview zu führen, dass sie sich wohlfühlen, nicht ausgefragt fühlen oder verhört fühlen. Das hast du großartig gemacht, habe mich sehr, sehr wohl gefühlt. Vielen, vielen Dank und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen.
Nächste Woche geht es weiter hier im Podcast. Bleiben Sie mutig.
Der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg.
Werbung.
Was passiert, wenn der Chef oder die Chefin eine Auszeit nimmt und die Angestellten auf sich allein gestellt sind? Christian Pukelsheim und Michael Habekorst beschreiben in ihrem Buch Radikal weg, Die Herausforderungen für Unternehmer und Mitarbeiter, welche Vorbereitung notwendig ist und worauf unbedingt zu achten ist bei einer Auszeit. Radikal weg, wenn der Chef ein Jahr Auszeit nimmt und das Unternehmen dennoch funktioniert. Erschienen im Mentoren Media Verlag. www.mentoren-verlag.de.